SRF 1.
SRF 1 Forum.
Guten Abend und willkommen zum Forum, zu dieser Sendung, wo Ihre Meinung zählt. Reden Sie mit bei wichtigen politischen Themen. Ich bin Raphael Vomat. Heute geht es im Forum um das Covid-19-Gesetz. Das Gesetz regelt, wie die Behörden und der Bundesrat die Corona-Pandemie bewältigen sollen. Über das Gesetz haben wir schon einmal abgestimmt, und zwar im Juni. Dort haben etwa 60% der Stimmenden Ja dazu gesagt. Aber im Frühling hat das Parlament das Gesetz angepasst und verändert, und gegen die Änderungen ist wieder erfolgreich das Referendum ergriffen worden. Darum stimmen wir in gut 2 Wochen noch einmal über das Covid-Gesetz ab. Einer der grössten Streitpunkte bei diesem Gesetz ist das Covid-Zertifikat. Ein Ja zum Gesetz bedeutet, dass die Anwendung des Zertifikats in Ordnung ist. Wer das Gesetz ablehnt, der lehnt auch das Zertifikat in dieser Form ab. Aber in diesem Gesetz geht es auch noch um andere Aspekte. Zum Beispiel um ein digitales Contact Tracing und um weitere Finanzhilfe zur Bewältigung der Pandemie. Man kann sagen, letztlich geht es um die Frage, ist die Corona-Politik vom Bundesrat in Ordnung oder ist sie nicht in Ordnung? Über diese Frage werden wir jetzt reden in dieser Stunde Forum. Und weil das Thema Corona so umstritten ist, hören heute bei uns in der Sendung im Forum unsere Kollegen von SRF Netzwerk Faktencheck mit. Nach der Sendung prüfen sie verschiedene Aussagen von beiden Seiten, überprüfen, ob das gestimmt hat oder nicht. Und morgen gibt es dann dazu einen Online-Artikel auf der Seite srf1.ch. Pro oder contra Covid-19-Gesetz, das diskutieren wir jetzt mit 2 Gästen. Da im Studio Zürich ist der Josef Ender. Er ist IT-Unternehmer im Kanton Schweiz und Sprecher vom Aktionsbündnis Urkantön. Das ist die Gruppierung, die zusammen mit anderen das Referendum gegen das Covid-Gesetz ergriffen hat. Guten Abend, Herr Ender.
Guten Abend, Herr Vomat.
Und aus dem Radiostudio Basel zugeschaltet ist der Lukas Engelberger. Er ist Regierungsrat der Mitte-Partei im Kanton Basel-Stadt und der Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren. Guten Abend, Herr Engelberger.
Guten Abend.
Zuerst zu Ihnen, Josef Ender. Nehmen wir mal an, am 28. November gibt es ein Nein. Also Sie gewinnen mit Ihrem Referendum. Sagen Sie uns kurz, was passiert denn?
Ja, wenn es ein Nein gibt gegen die Verschärfungen des Covid-19-Gesetzes, feiern wir zuerst sicher auf einmal, dass sich eine Mehrheit ausgesprochen hat von der Schweizer Bevölkerung gegen Zweiklassengesellschaft, gegen Diskriminierung und gegen die Massenüberwachung.
Und was würde sich dann ändern?
Im Moment wird sich gerade noch nichts ändern, weil egal ob es ein Ja oder ein Nein gibt, läuft das Gesetz noch weiter bis im März 2022. Und es wird sicher Druck aufgebaut, dass der Bund endlich die Massnahmen zurückfahren muss. Also zum Beispiel endlich mal auch das Gesetz umsetzen, weil im Gesetz steht zum Beispiel ganz klar, wenn der Impfwillige Teil der Bevölkerung geimpft sind, müssen die Zugangsbeschränkungen aufgehoben werden. Der Bundesrat hat genau das Gegenteil gemacht. Er verstößt eigentlich gegen das Covid-Gesetz.
Also eigentlich sagen Sie, es wird nachher dann besser aus Ihrer Sicht?
Ja.
Gehen wir zum Lukas Engelberger. Eben, wenn wir von einem Nein jetzt ausgehen, was ist Ihre Einschätzung? Was würde dann passieren?
Ein Nein müssten wir ja verstehen als ein Nein gegen die Massnahmen, die für uns jetzt sehr wichtig sind in dieser Krisensituation. Oder man muss, finde ich, das schon wieder in Erinnerung rufen. Wir sind in einer Gesundheitskrise, wie seit 100 Jahren, fast noch mehr, nicht mehr. Oder seit der spanischen Grippe hat man nicht eine derartige Pandemie mehr gehabt. Und wir brauchen jetzt Instrumente, die angepasst sind auf diese Krise. Sie sind verhältnismäßige Instrumente. Es ist ein Gesetz, das das Parlament erlassen hat. Damit wir in den Behörden, in den Kantonen und beim Bund können die Gesundheit von unserer Bevölkerung schützen. Und wenn es ein Nein gibt, dann erwarte ich mehr Schwierigkeiten in der Pandemiebekämpfung und sehr viel mehr Unsicherheit, vor allem was die Zukunft in den nächsten Monaten angeht.
Also da haben wir natürlich, das ist logisch bei so einer Debatte, unterschiedliche Einschätzungen, was dann eigentlich die Folge wäre. Aber wichtig ist mir, dass wir mit Ihnen daheim diskutieren. Was halten Sie von dem Gesetz? Das können Sie uns mitteilen in der Diskussionssendung Forum zum Covid-19-Gesetz. Rufen Sie uns an, diskutieren Sie mit 0848 440 222. Das ist unsere Nummer. Und mitreden kann man auch per Mail. Schreiben Sie uns einen Kommentar via Mail ins Studio. Und bei uns am Tisch ist Angela Wagner von der SRF 1 Online-Redaktion. Sie tut die Mails und Kommentare der Hörerinnen und Hörer anschauen, die da reinkommen. Angela, so ein bisschen pauschal gesagt, was sagt denn eigentlich unser Publikum so zu dem Covid-Gesetz?
Also was mir auffällt, ist, dass es in den Online-Kommentaren vor allem wirklich das Covid-Zertifikat ist, das Diskussionen auslöst. Wir haben es gehört, es geht ja zwar beim Covid-Gesetz, wo wir darüber abstimmen, nicht nur um das Zertifikat, aber es scheint nach wie vor einfach wirklich das zu sein, was die Leute am meisten beschäftigt. Es wird natürlich auch über anderes debattiert, zum Beispiel wie viel Entscheidungskompetenz der Bundesrat soll haben oder auch welche weiteren Folgen ein Ja respektive ein Nein könnte haben.
Danke vielmals. Josef Ender, ist auch für Sie so der Hauptpunkt, der Sie am meisten stört, das Zertifikat?
Es sind, wie schon gesagt, die Verschärfungen, die reingekommen sind im Frühling. Und das sind vor allem vier Punkte. Es ist die Zweikassengesellschaft, die durch das Zertifikat geschaffen wird. Das ist mal ganz klar. Dann ist es zweitens die alleinige Macht vom Bundesrat. Er kann allein entscheiden über Verschärfungen und Lockerungen der Massnahmen. Es ist drittens die Diskriminierung von einem grossen Teil der Menschen in der Schweiz. Also hauptsächlich von den Ungeimpften, die durch das Gesetz diskriminiert werden. Und viertens, Massenüberwachungsgesetz fordert ein umfassendes digitales Contact Tracing. Das sind chinesische Zustände in der Schweiz.
Sie haben jetzt da gerade eine Reihe von Gründen aufgezählt. Die können wir jetzt nicht alle aufs Mal behandeln. Darum gehen wir mal der Reihe nach. Der erste Aspekt, eben, das hat Angela Wagner auch gesagt, beim Publikum ist das auch der, der am meisten zu reden gibt. Das ist das Zertifikat. Warum stört Sie das Zertifikat so?
Wie vorher schon gesagt, erstens verstoßt es gegen das Covid-Gesetz selber, weil der impfwillige Teil der Bevölkerung ist jetzt wirklich geimpft und spätestens nach dieser Impfwoche kann man da sicher nicht mehr sagen, dass es jetzt noch irgendjemand gibt, der jetzt noch nichts von dieser Impfung gehört hat.
Gut, nehmen wir doch das mal kurz auf. Lukas Engelberger, der Josef Ender vom Aktionsbündnis Urkanton, sagt, eigentlich sollte es das Zertifikat gar nicht geben. Jetzt haben sich alle können impfen, die das wollen. Warum machen wir jetzt noch weiter mit solchen Massnahmen?
Der Herr Ender hat das unvollständig dargestellt. Das Gesetz und die Behörden, Bund und Kanton, gemeinsam sagen, dass nachdem jetzt die Impfung allen offen gestanden ist oder unmittelbar offen steht, wir mehr unsere Massnahmen an der Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens ausrichten. Es darf nicht mehr per se ein Ziel sein, Ansteckungen zu verhindern, weil das könnten ja die Leute selber in den Griff kriegen mit einer Impfung. Das Ziel muss aber sein, dass wir allen Leuten in diesem Land können eine medizinische Versorgung garantieren, wenn sie einen schweren Unfall haben, einen Hirnschlag haben, einen Herzinfarkt haben oder aufgrund von einer schweren Erkrankung müssen ins Spital. Dann müssen wir diesen Leuten weiterhin können, auch einen Platz auf einer Intensivstation anbieten, garantieren. Und das ist in Frage gestellt, wenn jetzt zu viele Leute schnell an Covid-19 erkranken, dann sind Spitäler überlastet und dann können unsere Leute, geimpft oder ungeimpft, spielt dann keine Rolle, die beispielsweise einen Herzinfarkt haben, nicht mehr sich darauf verlassen, dass das Gesundheitswesen für sie da ist. Das ist die Begründung heute für die Massnahmen, die wir haben. Und wir haben verhältnismäßige Massnahmen. Wir leben unseren Alltag schon weitgehend recht normal. Wenn wir vergleichen mit anderen Ländern, ist in der Schweiz heute sehr viel möglich. Darum ist das absolut gerechtfertigt, was wir heute noch haben an Massnahmen.
Der Josef Ender hat da heftig den Kopf geschüttelt, wo Sie geredet haben, Herr Engelberger. Herr Ender, was hat Sie jetzt so innerviert?
Also es geht ums Gesetz. Man redet hier ums Gesetz und man redet um die Abstimmung. Und im Gesetz steht ganz klar, ist der impfwillige erwachsene Teil der Bevölkerung ausreichend geimpft. So sind die Kapazitätsbeschränkungen und auch Zugangsbeschränkungen aufzuheben. Das steht ganz klar so im Gesetz. Der Bundesrat hat das auch im Frühling gesagt. Auch wenn die Impfquote nicht oder die angestrebte Impfquote nicht erreicht werden, werde man da festhalten, man werde es aufheben. Nein, er hat das Gegenteil gemacht. Er hat eigentlich gegen das Gesetz verstoßen, indem er jetzt die Zertifikatspflicht eingeführt hat.
Gut, jetzt haben wir einen ersten Hörer am Telefon. Es ist das der Andreas Meier aus Bern. Guten Abend, Herr Meier.
Grüezi wohl miteinander.
Herr Meier, Sie möchten gerne eine Frage stellen.
Ja, ich würde mich jetzt eher zum liberalen Flügel zählen und als Befürworter ganz klar von dem Gesetz jetzt nicht als Massnahmenkritiker. Aber ich habe trotzdem eigentlich eine neutrale Frage. Eine allgemeine, die noch einen Schritt weiter geht, ob jetzt ja oder nein. Mhm. Nämlich grundsätzlich politphilosophisch sozusagen. Kann man von einer bewussten politischen Entscheidung wie sich nicht impfen zu lassen, eine effektive Diskriminierung ableiten. Weil, wenn man seine Meinung kann ändern kann, dann würde das ja eigentlich bedingen, und die Leute sagen, sie sind diskriminiert, dass man nach jeder Abstimmung 45% Diskriminierte haben. Oder überspitzt formuliert, um ein bisschen zu provozieren, können Leute, die absichtlich nicht den Führerausweis machen, nachher von der Allgemeinheit verlangen, dass man in ein Taxi zahlt. Und müssen wir auch wundern, vor allem als Gegnerschaft, wie sie die Diskriminierung in dem kategorischen Imperativ, wo eigentlich unsere Bundesverfassung darauf fußt, wo selbstverantwortlich voraussetzt, das würde argumentieren.
Ja, das ist ganz eine interessante Frage, Herr Meier, merci. Ich gebe sie gerne an Josef Ender weiter. Eben, der Meier sagt, wenn man sich ja selber entscheiden kann, ja oder nein zu der Impfung und in dem Sinne auch zum Zertifikat, ist das wirklich eine Diskriminierung?
Diskriminierung durch das Gesetz ist die, dass das Gesetz sagt, die Geimpften, die müssen nicht in Quarantäne und die Ungeimpften eben schon. Und wir wissen heute, dass auch die Geimpften andere können anstecken können. Darum ist es ganz klar eine Diskriminierung der Ungeimpften.
Geben wir die Frage noch an Lukas Engelberger weiter. Eben, der Herr Ender sagt, ja, da passiert eine Diskriminierung.
Diskriminierung so als Vorwurf tut man ja dann erheben, wenn man sagt, es werden Unterschiede gemacht im Gesetz, die nicht gerechtfertigt sind. Es gibt natürlich jetzt hier Unterschiede, oder, wo das Gesetz macht für Leute, wo ein Zertifikat haben oder keins, oder jetzt beim Fall Quarantäne, ob sie geimpft sind oder nicht. Aber die Unterschiede sind gerechtfertigt, weil wenn sie geimpft sind, dann sind sie selber weniger gefährdet und sie sind auch selber weniger ansteckend. Und darum ist das absolut gerechtfertigt, dass man hier Unterschiede machen, je nachdem, was halt eben das auch bedeutet für die epidemiologische Entwicklung, ob jemand geimpft ist oder nicht, getestet ist oder nicht. Das sind gerechtfertigte Unterschiede, die das Gesetz hier machen muss, was es machen muss, um überhaupt wieder Alltagsleben können stattfinden zu lassen.
Gehen wir noch mal kurz zurück zum Andreas Meier, der die Frage ja selber gestellt hat. Was wäre denn Ihre eigene Antwort?
Ich würde sagen, ganz klar nein. Weil das wäre ein Dammbruch. Wenn wirklich das Diskriminierung ist, und ich schließe jetzt explizit die Leute aus, die medizinische Vorbelastungen haben und mit dieser Impfung sozusagen nicht haben dürfen Vorlieb nehmen, wegen gesundheitlichen Gründen. Die gibt es jetzt aber seit kurzem gerade die Johnson & Johnson-Impfung. Aber wenn das effektiv nachher politisch, und ich tue explizit das Referendum jetzt ausschliessen, sondern da könnte man ja noch tausende Referenden in den nächsten Jahrzehnten, sich das etabliert als Kultur, dass einfach eine Präferenz, eine Ablehnung auf welchen wissenschaftlichen oder verblendeten Argumenten auch immer basierenden Ablehnungen und Präferenzen nachher als Diskriminierung können ausgelegt werden, haben wir ein Problem.
Herr Meier, ich danke Ihnen herzlich. Es war ein spannender Input. Noch einen schönen Abend zu Bern. Wir haben nämlich gerade noch einen zweiten Hörer, der auch sich zum Thema Diskriminierung äussern möchte. Das ist der Tobias Bachmann aus Uster. Guten Abend, Herr Bachmann.
Schönen guten Abend. Zuerst einmal zum ehrenwerten Vorhörer. Das ist ja schon ein bisschen erstaunlich, was er meint. Also die Vergleich, also wenn jetzt wieder andiskutiert auf 2G-Zertifikat, wenn ein Mensch, der gar nichts verbrochen hat in seinem Leben, behandelt wird wie ein Gefangener, weil er nicht geimpft ist, dass er nicht mehr ins Restaurant oder nicht mehr Antrieb machen darf. Und dann sagt man, das kann man ja machen, aber dann muss man doch nicht sagen, das ist nicht diskriminierend.
Also darf ich dich ganz schnell unterbrechen, weil wir haben ja in der Schweiz nicht 2G, wir haben ja explizit 3G. Ja,
aber das ist ja jetzt auch diskutiert schon, genau. Ja.
Also Sie sind da schon ein bisschen der Zeit voraus, aber wenn man jetzt bei dieser aktuellen Situation von 3G, dann kann man sich ja testen lassen und dann kann man auch ins Restaurant.
Ja, genau. Also, ja, das ist nur ein ganz kurzer Input zum Vorher. Ich wollte nur schnell etwas sagen zum ehrenwerten Herr Engelberger. Zuerst mal sind schon Dienstag behauptet, dass der Herr Bundesrat per se das nicht gesagt hat. Wegen der, sobald alle Impfwilligen geimpft sind, gibt es kein Recht mehr, die Massnahmen zu greifen. Dann haben sie gesagt, ja, er hat das nur gesagt, das gilt ja von Moment, dann habe ich es nachgeschaut, er hat das wörtlich gesagt, er hat nur gesagt, vielleicht muss Maskenpflicht bleiben.
Also darf ich ganz schnell die es jetzt vielleicht nicht mitbekommen, also da geht es um die Stelle, dass der Bundesrat gesagt hat, wenn alle, die wollen, geimpft sind, auch geimpft sind, dass man dann eigentlich die Massnahmen zurückfahren. Um diese Aussage geht es hinein. Genau, einfach, dass alle
da
wissen,
von was man redet. Ich habe sie nachgeschaut. Das einzige Anfüge, das er gemacht hat, Herr Bundesrat Berse, ist, es kann natürlich sein, dass Maskenpflicht und Abstandsregeln dann trotzdem aufrechterhalten werden.
Herr Bachmann, ich nehme doch das mal schnell auf und frage den Herrn Engelberger. Eben, wenn man sagt, der Bundesrat hat das gesagt, ob das jetzt gescheit ist oder nicht, aber dass man ursprünglich den Plan gehabt, wenn die Leute, die geimpft sind, das gemacht haben, dann kann man Massnahmen zurückfahren. Warum macht man denn jetzt trotzdem weiter mit Massnahmen? Ganz einfach gesagt.
Also ich bin ja nicht Medienstelle vom Bundesrat Berse. Ich kenne die Dokumente, die wir gemeinsam verabschiedet haben, Bund und Kanton. Und bin dabei gewesen, wo man das auch erarbeitet hat. Und es ist logisch, dass man nicht einfach ab dem Zeitpunkt, wo die Impfungen zur Verfügung standen sind, alles kann aufheben, egal was passiert, egal wie viele Leute sterben, egal wie überlastet das Gesundheitswesen ist. Es geht ja da, also es sollte jedenfalls ja in erster Linie um die Sache gehen. Dann hätten wir in so einer Situation auch auf dem Epidemiegesetz gestützt, die Verpflichtung tätig zu werden. Oder? Es gibt in dieser Welt und in der Schweiz nicht nur unser Covid-19-Gesetz, sondern wir müssen ja die ganze Rechtsordnung beachten, wo sagt, Kantone haben die Verantwortung, zum Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Und wenn ich nicht mehr sicherstellen kann, dass die, die einen Ipsplatz brauchen, einen können bekommen, dann muss ich als Gesundheitsdirektor handeln. Und an dem kann letztlich auch die Abstimmung nicht viel ändern.
Herr Ender.
Ja, also der Herr Engelberger hat sich jetzt wieder elegant um eine Antwort manövriert. Es ist einfach so, dass der Bundesrat nicht Wort hält, sein Versprechen nicht einhält und sich auch nicht das Gesetz hält. Und jetzt muss man einfach über die Fakten reden, oder? Und da nehme ich gerne die Statistik vom Bundesamt für Gesundheit. Und wenn man das anschaut, sehen wir, sowieso das Ampelsystem, das steht schon lange auf Grün. Von dem her müssten die Massnahmen schon lange aufgehoben werden. Wir haben nie eine Überlastung gehabt. Wir haben nicht einmal eine Auslastung gehabt vom Gesundheitssystem in der Schweiz. Man sieht, dass die Intensivstationen in den letzten 18 Monaten maximal etwa 80% ausgelastet waren. Wir haben momentan eine Auslastung der Spitäler mit etwa 2% von positiv Testeten. Und da kann man doch nicht sagen, jetzt müssen wir noch mehr Massnahmen ergreifen. Das hat einfach keine Grundlage mehr.
Aber jetzt haben wir doch jeden Tag höhere Zahlen.
Und wir haben vorher 3 Wochen lang jeden Tag tiefere Zahlen gehabt.
Genau,
das hat niemand erwähnt. Und jetzt ist es ein bisschen auf, aber wir sind annähernd bei einer Auslastung.
Aber Sie finden jetzt, man könnte diese Massnahmen einfach jetzt auf den Winter hin aufheben?
Also welche Massnahmen meinen Sie jetzt?
Die jetzt im Moment eben die Zertifikatspflicht...
Ja, wir haben ja die Impfung. Die sich schützen wollen, die können sich impfen. Und die anderen, die das Risiko von einer, so einer Erkrankung tragen wollen. Und da muss man einfach immer wieder die Grundlage anschauen. Wie schlimm ist die Erkrankung? Und wir haben zum Beispiel die Aussage von Professor Esfeld von der Uni Lausanne, der sagt, für die unter 70-Jährigen ist die Krankheit etwa gleich gefährlich wie Alltagsrisiken, wie Autofahren, wie Bergwandern. Und man kann sich doch nicht einfach nur auf ein einziges Risiko stützen und sagen, wir müssen jetzt alles verhindern, dass nur jemand erkrankt an Covid. Aber alle anderen Risiken sind egal. Wenn man das gleich machen möchte, im Autofahren, müsste man sofort alle Strassen sperren und sagen, es darf niemand mehr sterben im Strassenverkehr.
Gut, ich muss noch ganz kurz den Herrn Bachmann verabschieden. Wir haben Ihren Input reichlich aufgenommen und weiter diskutiert. Und jetzt möchte ich noch schnell Herrn Engelberger ein Wort geben. Eben, der Herr Ender sagt eigentlich, es ist nicht so schlimm, die Lage ist unter Kontrolle, man könnte diese Massnahmen aufheben?
Also ich muss hier den Kopf schütteln und ich finde das fahrlässig, das so darzustellen. Ich mag mich nicht erinnern, dass jemals auch nur ein Tag oder eine Nacht ein Drittel der Ipsplätze in der Schweiz mit Bergwanderern oder mit Strassenverkehrsverunfällten gefüllt waren. Das ist aber eine Situation, die wir gesehen haben im letzten Herbst und wir haben auch nach den Sommerferien gesehen, ein System kommt dann mal an Grenzen, wenn einfach Hunderte von Leuten in der Schweiz einen schweren Verlauf machen und einen Ipsplatz brauchen, dann führt das dazu, dass zum Teil andere Patientinnen und Patienten ihre Behandlung nicht bekommen oder später bekommen. Und da muss ich sagen, das finde ich unethisch. Das dürfen wir nicht zulassen. Und ich glaube, da muss man schon effektiv ernst nehmen, dass wir in einer Pandemie sind und dass wir es jetzt hier nicht mit den Risiken vom Bergwandern zu tun haben.
Sagt Lukas Engelberger, er ist der Gesundheitsdirektor von Kanton Basel-Stadt. Er sagt das im Forum hier auf SRF 1 zum Covid-Gesetz. Das ist eine Sendung, wo Sie mitreden können. Schreiben Sie uns ein Mail, rufen Sie uns an 0848 440 222. Und wir haben einen Hörer dran, der sich gerne äussern möchte. Es ist der Francis Pierros aus Soizach im Kanton Zürich. Guten Abend.
Guten Abend. Ja, also zuerst einmal, ich bin ganz dezidiert für ein Ja. Ich würde auch sagen, flächendeckend 2G müssen wir einführen. Was ich aber auch anschliessend an den Vorredner, der ja sagt, wegen Tragen vom Risiko, wenn eine Erkrankung, also die nicht wollen, geimpft werden, dann wäre es ja nichts als recht, dass man sagt, dass man einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel ab 1. Dezember, die Impf verweigert, haben kein Anrecht mehr auf einen Platz auf der IPS. Weil ich finde, es ist höchst unethisch, wenn der Fall würde eintreten, dass Operationen von Leuten, die jetzt keine Wahlfreiheit haben, müssen dann verschoben werden. Weil die Leute, die dann an Covid erkranken, die haben ja die Wahlfreiheit. Also das ist ihre persönliche Risikoeinschätzung. Und darum würde ich sagen, kein mehr Anrecht, höchstens Prio B für einen IPS-Platz und allenfalls auch keine Bauchlagerungen mehr, die ja sehr personalintensiv ist.
Gut, ich würde das gerne.
Das verstehe ich nicht. Ja,
ich verstehe nicht,
wie die Politik da nicht so eine Massnahme greift, sondern einfach Impfwochen macht, Anreizsystem, das nichts bringt.
Gut, das sind jetzt wie zwei Aspekte und die kann ich jetzt an meine beiden Gäste weitergeben. Der erste Aspekt ist, der Herr Piero sagt eigentlich, wenn man nicht geimpft ist, dann sollte man auch nicht ins Spital gehen. Ich tue es jetzt ein bisschen zuspitzen. Falls man an Covid erkrankt, hat man dann halt wieder das Risiko und dann geht man nicht ins Spital. Herr Ender, Sie sind nicht geimpft. Wie würden Sie jetzt in so einer Situation mit denen umgehen?
Ja, wie schon vorher gesagt, da können wir auch sagen, jeder, der Auto fährt, kommt nicht mehr ins Spital, weil er geht ja ein erhöhtes Risiko ein. Und übrigens, mit Autofahren gefährdet man auch andere Leute. Und man kann nicht alle Risiken ausschließen. Und es ist einfach falsch, wenn der Staat da mit Zwangsmassnahmen eingreift. Und ich habe vorher gesagt, wie hoch das Risiko ist. Das hat das Zitat von Professor Esfeld. Es ist im Rahmen der Alltagsrisiken für unter 70-Jährige. Und es ist einfach falsch, wenn da der Staat Zwangsmassnahmen ergreift. Und alle Leute einschränkt, die Wirtschaft an die Wand fährt.
Gut, danke. Der zweite Aspekt, den Herr Piero aufgebracht hat, war, warum ist die Politik nicht härter? Warum tut man nicht mehr Leute sozusagen wirklich ausschliessen und wirklich ganz massiven Druck machen, dass die gehen impfen? Lukas Engelberger, Sie sind einer der wichtigen Politiker in diesem Land. Warum, sagt jetzt Herr Piero, ist man fast noch zu nett?
Also ich würde gerne auch etwas zu der ersten Aussage sagen. Ich glaube, es gibt dann schon Aspekte von der Solidarität und von der Menschlichkeit, die wir unbedingt aufrechterhalten müssen. Wenn jemand lebensrettende Massnahmen braucht in einem Spital, dann müssen und wenn wir ihm oder ihr die geben. Egal, wie blöd, dumm oder egoistisch die Person in die Situation gekommen ist. Und ich glaube, an dem müssen wir wirklich festhalten. Das ist so ein Grundwert, wo mir jetzt als Gesundheitsdirektor sehr wichtig ist. Ich verstand aber irgendwo, dass die grosse Mehrheit von geimpften Leuten in diesem Land sich auch anfängt aufregen, oder? Wie viel Rücksicht die Schweiz auf die Leute nimmt, die sich dem verweigern. Und da kann ich sagen, wir haben bewusst jetzt nicht auf Druck gesetzt. Wir haben in der ganzen Impfkampagne das Angebot der Impfung ins Zentrum gestellt. Wir sind überzeugt, alle, die sich impfen lassen, tun sich einen Gefallen und unserer Gesellschaft als Ganzes. Und wir setzen auf diese Botschaft und nicht auf einen repressiven Druck, weil wir eben das Gefühl haben, dass das möglicherweise könnte kontraproduktiv sein. Also wir bemühen uns ganz bewusst um eine sehr verhältnismäßige und auch eine wirklich versöhnliche Covid-19-Politik in der Schweiz.
Herr Pierro, Sie haben uns jetzt da hoffentlich weiter zugelassen. Sie haben gesehen, mit Ihrem Input haben Sie da die Diskussion weitergebracht. Danke, dass Sie angerufen haben. Wir wünschen auch Ihnen noch einen schönen Abend. Und das Stichwort vom Rücksicht nehmen. Das ist etwas, das auch online Kommentare und Fragen ausgelöst hat, Angela Wagner.
Ja, es ist eine Mail von Max Hassler und er ist der Auffassung, dass die Behörde eigentlich alles daran setzen, um die Pandemie eben so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. Und er versteht nicht, wie man sich so vehement gegen diese Massnahmen wehren kann. Und er tut sich jetzt direkt an Herr Ender wenden und er schreibt: Herr Ender, gerade die Urkantone, die Sie vertreten, stellen doch immer die Grundwerte unserer Demokratie in den Vordergrund und dies zu Recht. Und sind stolz, dass sich in unserer Demokratie die Minderheit der Mehrheit in der Regel unterordnet. Wie ist das nun, Herr Ender? Heute sind plus minus 65% der Bevölkerung geimpft. Das heißt doch, dass sich Ihrer Meinung nach diese den 35% Ungeimpften unterordnen müssen, welche die Pandemie mit ihrer ideologischen Verbissenheit unnötig verlängern.
Also das ist einfach eine Unterstellung. Und ich muss sagen, wir sagen seit dem Anfang, eine Impfung soll folgenlose Freiwilligkeit haben. Also jeder soll selber dürfen entscheiden, ob er sich gegen etwas impfen will oder ob er das Risiko von einer Erkrankung eingehen. Und wir wissen auch vom Bundesamt für Gesundheit, das hat schon seit dem Anfang gesagt, für die allermeisten Leute ist so eine Covid-Erkrankung oder hat keine oder milde Symptome für die allermeisten Leute. Und darum eben, es muss verhältnismäßig sein und wie gesagt, es soll jeder frei können entscheiden, ob er sich impfen will. Und auch, vielleicht muss man das auch noch mal sagen, es wird immer wieder behauptet, ja, das ist die sicherste Impfung, die es gibt. Man muss mal Zulassungsdokumente lesen, dort drinnen steht gut, zum Beispiel. Das hätte ich schnell fertig machen.
Wir reden nicht über die Impfung an sich.
Ja, das finde ich auch. Aber dort drinnen steht, man kennt keine Spätfolgen und man kennt keine Interaktion mit anderen Medikamenten. Und das muss man einfach auch mal ehrlich sagen, das ist nicht die sicherste Impfung, wenn man die Folgen nicht kennt.
Vielleicht gleich noch eine Frage zu der Impfung, auch wenn ich mir jetzt noch widerspreche. Sie sagen eben, es ist ein freier Entscheid, wenn man sagt, ja, aber es heisst doch auch, jeder freie Entscheid muss nachher auch, da muss man auch mit der Konsequenz, eben wie Sie es vorher angesprochen haben, beim Autofahren, wenn ich dann in eine Mauer hineinfahre, dann muss ich mit dem auch leben. Und wenn man jetzt halt sich nicht will impfen, ist dann nicht auch so, dass man dann halt sich muss noch testen muss, wenn man das Zertifikat will, zum Beispiel. Also das ist ja dann auch eine Folge von dem Entscheid.
Ja, wir müssen wieder das Zertifikat in Frage stellen. Braucht es jetzt wirklich in dieser Situation, wo das Ampelsystem auf grün ist, wo man, eben wie ich gesagt habe, etwa 2% Spitalbelegung ist Covid-19-positiv, muss man jetzt da wirklich noch Verschärfungen einführen? Braucht es das wirklich?
Und gut, denken wir nicht. Also, im Forum auf SRF1 zum Thema Covid-Gesetz ist es ein reges Tun und es läuten Leute an und es kommen Mails rein. Ich will einen nächsten Hörer dran nehmen, und zwar ist das der Philipp Jakobsen aus Dornach. Guten Abend, Herr Jakobsen.
Ja, guten Abend miteinander.
Also, Sie werden sich äußern.
Genau, ich möchte mich äußern. Und zwar, ich bin gegen das Covid-Gesetz. Und zwar, wenn man schaut, was passiert, laufen die Massnahmen darauf raus, auf einen faktischen Impfzwang. Oder? Es werden Tests werden reduziert und so weiter und so weiter. Oder? Und jetzt ist es ja nicht, geht es ja nicht darum, um Autofahren, sondern es geht darum, ob man die Menschen will zwingen, an einem Experiment teilzunehmen, wo die Folgen wissenschaftlich noch nicht erforscht sind. Und zwar ein Experiment, wo ins Genom vom Menschen eingreift. Oder? Das ist die entscheidende Frage für mich. Aber das will ich jetzt, das ist einfach mein persönlicher Standpunkt. Ich möchte eine Frage stellen an Herrn Engelberger, die ich einfach nicht verstehe. Nämlich, es war in den Medien die Meldung gewesen, dass seit letztem Jahr, seit dem Lockdown 2020, bis heute die Anzahl von den Intensivpflegeplätzen abgenommen hat. Dass man Intensivpflegeplätze abgebaut hat. Und das verstehe ich in dieser Situation nicht. Also, mein gesunder Menschenverstand sagt mir, in dieser Situation müsste man Intensivpflegeplätze aufbauen. Dass es mehr Intensivpflegeplätze hat, dass man ganz sicher nicht in so einen Engpass reinkommt, der bis jetzt ja noch nie auftreten ist. Ne?
Ja, der Herr Engelberger ist da gefragt. Lassen wir ihn doch antworten.
Danke. Das nächste Mal sagen alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ich kenne, die publizieren, dass die Impfungen nicht ins Genom eingreifen dürfen. Dann zu den IPS-Plätzen kann ich sagen, wir haben nicht IPS-Plätze abgebaut. Wir haben heute mehr IPS-Plätze als vor einem Jahr. Wir haben mehr IPS-Plätze als vor 2 Jahren. Wir haben mehr IPS-Plätze als vor 10 Jahren. Sie müssen sich das so vorstellen. IPS-Plätze müssen zertifiziert sein von einer Fachgesellschaft. Die müssen einen sehr anspruchsvollen Qualitätsstandard erfüllen und sie müssen auch genug Personal haben, und zwar spezialisiertes Personal, damit sie dürfen betrieben werden als zertifizierte IPS-Plätze. Und diese Anzahl, die ist leicht erhöht worden in den letzten Jahren und sie ist nicht gesenkt worden. Jetzt sprechen Sie der Frühling an, 2020. Dort hat man notfallmässig IPS-Plätze betrieben, die nicht zertifiziert waren. Das hat man damals können, für eine kurze Zeit. Nachher sind die Leute alle auspowert, die das haben müssen machen. Und man hat bei diesen nicht zertifizierten IPS-Plätzen auch nicht Gewähr gehabt, dass man die medizinischen Standards von der Intensivmedizin einhalten. Es ist einfach nicht wahr, dass man IPS-Plätze abgebaut hat. Und man kann nicht so schnell aufbauen, weil das eine mehrjährige Spezialisierung ist von Pflegepersonal und eine äußerst anspruchsvolle Arbeit. Also nicht nur fachlich anspruchsvoll, sondern auch persönlich anspruchsvoll. Die Leute haben sehr anspruchsvolle Nachtschichten, sie haben lange Arbeitszeiten, sie haben Wochenenddienste.
Herr Engelberger, ich muss Sie da nicht
kurzfristig diese Kapazitäten
erhöhen. Da geht es jetzt nicht mehr um das Covid-Gesetz, es geht auch nicht mehr um die Abstimmung. Herr Jakobsen, ist Ihnen eine interessante Frage, aber sie hat uns ein bisschen vom Pfad abgeführt. Aber wir haben da eine Antwort drauf gehabt. Ich danke Ihnen fürs Telefon. Ich will zu einem weiteren... zu einem weiteren Aspekt von dem Gesetz kommen. Und zwar geht es da ums Contact Tracing, dass man also nachverfolgen tut, wer sich durch wer angesteckt hat. Angela Wagner, da hat es auch online etwas dazugegeben.
Ja, und zwar der Johann Meyer, der macht das sogenannte umfassende Contact Tracing einfach Angst. Und er fragt sich ja, was das heisst, umfassend. Also, ob es alle Lebensbereiche betreffe. Und ja, er sieht einfach eine Gefahr für eine totalitäre Struktur und das findet er einfach zu gefährlich, um dem zuzustimmen.
Das ist ja etwas, Herr Ender, was Sie auch kritisieren. Tun wir doch mal die Befürworter von diesem Gesetz Stellung nehmen. Warum muss es so ein umfassendes digitales Contact Tracing geben?
Das Contact Tracing ist ja nichts Neues. Früher hat man das Umgebungsuntersuchungen genannt. Das hat man noch mal bei Tuberkulosefällen beispielsweise. Das ist etwas an und für sich alt. Wenn man eine Ansteckung hat von einer ansteckenden Krankheit, dann muss man das Umfeld abklären und eben dafür sorgen, dass die ansteckende Krankheit sich nicht unkontrolliert weiterverbreitet, eben indem man die Leute isolieren oder die selber erkrankt sind oder Kontaktpersonen dort in Quarantäne setzen. Und wir sind jetzt mit Covid-19 wahnsinnig gefordert, hier in den Kantonen die Arbeit zu machen. Wir machen sie. Und der Bund hat eine Rechtsgrundlage bekommen, uns in dem zu unterstützen, jetzt mit dem Covid-19-Gesetz. Aber man muss sich hier nicht einen Quantensprung vorstellen oder eine grosse Überwachung, sondern es geht einfach darum, dass man zuverlässig kann ermitteln kann, wer angesteckt ist und wer Kontaktpersonen gewesen sind und wie viele Leute beispielsweise in Quarantäne sind. Das gilt dann selbstverständlich der Datenschutz. Man kann die Daten nicht für andere Zwecke verwenden. Und überhaupt ist ja das auch eine temporäre Rechtsgrundlage jetzt hier, für den Bund. Ich sehe das als vollkommen harmlos, jetzt ehrlich gesagt, in diesem Zusammenhang.
Der Ender sieht es, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, man muss einfach wieder über die Fakten reden. Das Gesetz fordert ein umfassendes digitales Contact Tracing. Das ist nicht das, was der Herr Engelberger davor redet. Das Gesetz fordert ganz etwas anderes. Eben, es muss digital sein, das haben wir jetzt nicht. Also, wie Sie beschrieben haben, ist nicht digital. Und von Datenschutz steht kein Wort in dem Gesetz. Oder?
Also Sie haben ein bisschen Angst vor chinesischen Verhältnissen, wo man an jeder Ampel, wo jedem Rot liegt, wird man gefilmt? Oder was haben Sie genau für eine Befürchtung?
Wenn das Gesetz umgesetzt wird, muss im Prinzip jeder Schweizer ein digitales Gerät mit sich tragen, wie jeder Kontakt aufzeichnet. Sonst ist das Gesetz nicht umgesetzt. Aber man muss auch immer
also
schauen.
Haben Sie wirklich das Gefühl, also ich jetzt als Bürger, ich will jetzt da nicht für oder gegen das Gesetz reden, aber also die Befürchtung habe ich jetzt gar nicht.
Aber das Gesetz fordert es. Und wenn es es nicht braucht, dann können wir es im Gesetz rausnehmen, dann können wir Nein stimmen. Macht
Herr Engelberger.
Es ist ja nicht mit dem gemeint, dass jede Schweizerin, jeder Schweizer mit so einem Gerätchen rumlaufen und permanent überwacht werden. Nein, das fordert das Gesetz nicht. Das Gesetz ist im Übrigen schon in Kraft und wir machen unser Contact Tracing auf eine verhältnismäßige Art und Weise und der Bund hat hier nur unterstützende Funktion. Ich sehe das jetzt effektiv nicht als einen heiklen Punkt.
Vielleicht noch der Datenschutz, den der Ender angesprochen hat, dass der gar nicht erwähnt ist im Gesetz.
Ja, der Datenschutz gilt sowieso. Oder? Alles, was wir im Kanton machen, muss unserem Datenschutz ja genügen. Also wir haben beispielsweise eine App gemacht, wo wir kommunizieren mit Leuten in Quarantäne, damit wir ihnen nicht anrufen müssen, damit sie uns unkompliziert können sagen, wie es ihnen geht. Und bevor wir das App in Betrieb genommen haben, haben wir selbstverständlich das umfassend müssen prüfen lassen durch den Datenschützer, jetzt in unserem Fall vom Kanton Basel-Stadt. Jeder Kanton hat sein Datenschutzgesetz und der Bund hat auch sein Datenschutzgesetz. Das gilt sowieso. Das müsste in diesem Gesetz gar nicht mehr erwähnt sein, weil es ohnehin gilt.
Aber ganz kurz. Bei der App, dort ist es erwähnt. Im Epidemiegesetz ist nämlich die App geregelt, und, also die Covid-App. Und dort steht der Datenschutz explizit drin. In der Verschärfung des Covid-19-Gesetz steht kein Wort drin von Datenschutz.
Gut, so viel zum Thema Contact Tracing. Jetzt sind wir ja eine Hörerinnen- und Hörerdiskussion und dem werden wir auch gerecht werden. Monika Jost ist am Telefon aus Gordola im schönen Tessin. Guten Abend, Frau Jost.
Guten Abend.
Wir hören Ihnen zu.
Also, ich habe mich impfen lassen vor ungefähr 2 Monaten. Also, ich bin für ein Nein. Ich habe mich impfen lassen und ich habe das nicht dürfen, durch von meiner Ärztin aus, weil ich ein paar Allergien habe, die zuerst abgeklärt werden müssen. Wo ich noch dran bin, ich warte jetzt noch auf einen Termin. Okay, das ist jetzt ein bisschen irrelevant. Also eben, ich habe mich wollen impfen lassen. Ich bin auch dafür für das Impfen jetzt. Aber eben, aber ich bin dagegen, was da alles jetzt geredet wird. Ich bin nicht so vielleicht geschult in allem wie ihr, aber in meinem Umfeld haben so viele Geimpfte wo das Covid bekommen haben. Klar, die sind jetzt nicht gerade in der Intensivstation gelandet. Und ich finde einfach auch fahrlässig, dass man sagt nur immer das muss man und das muss man, also auch vom Bärsee, aber kein Wort mehr von Händewaschen, Abstand halten und so weiter. Und was mir auch aufgefallen ist, die Kinder haben das Gefühl, sie können jetzt leben und umreisen und machen, dann an die Namen und so weiter, wie sie wollen.
Also das, und, ja, ich will das gerade aufnehmen, Frau Jost. Das ist ein interessanter Aspekt. Wenn man die Impfung hat, ist man dann nachher sorglos? Lukas Engelberger, ist eine Art Impfung so wie kontraproduktiv, was Frau Jost so ein bisschen befürchtet?
Also das nächste Mal muss man sagen, dass die Impfung zuverlässig schützt jetzt vor schweren Erkrankungen, oder, die dann ins Spital führen oder auf die Intensivstation. Dort ist es also wirklich deutlich, hat man deutlich tiefere Risiken, wenn man geimpft ist, als wenn man nicht geimpft ist. Ich gebe Ihnen aber insoweit recht, dass das nicht dazu führen sollte, dass man jetzt hier einfach sich sorglos wähnt oder Risiken nimmt, sondern auch als Geimpften ist es wichtig, dass man gewisse Vorsicht im Alltag walten lässt. Da finde ich, haben Sie einen sehr gerechtfertigten Punkt. Was ich noch möchte sagen, Frau Jost, ist, dass wenn sie sich nicht kann, aus medizinischen Gründen nicht kann, impfen und testen, dann noch hat sie auch ein Zertifikat bekommen. Also an das hat der Gesetzgeber auch gedacht. Sie wären dann nicht in dem Sinn vom Zertifikat ausgeschlossen.
Frau Jost, ich danke Ihnen fürs Anrufen. Sie haben etwas Wichtiges eingebracht, nämlich das gilt für alle, geimpft oder nicht geimpft, dass man eben eigentlich die Grundregeln wie Abstand halten und Masken tragen auch sollte beibehalten, trotz oder auch ohne Impfung. Danke vielmals. Wir haben gerade noch einen weiteren Hörer am Telefon und da geht es um das Thema, das ja auch von den Gegnern von dem Gesetz kritisiert wird, dass Gesetzgebung im Bundesrat zu viel Macht. Ulrich Meister aus Menziken, das ist etwas, das Sie auch stört.
Ganz genau, guten Abend miteinander.
Grüezi.
Ich finde es problematisch, wenn sich das Parlament hinter einem Ofen versteckt und wartet, bis die ganze Corona-Geschichte vorbeikommt ist und dann erst am Schluss wieder vorkommt. Also, wir haben das vor anderthalb Jahren erlebt. Und ich empfinde überhaupt, dass sich das Parlament viel zu wenig gestaltend einmischt und jetzt auch ein Gesetz geschaffen hat, wo dem Bundesrat jegliche Möglichkeiten da lässt. Es ist aber kein Controlling mehr wirklich da. Die können wahnsinnig viel machen. Und ich finde, man lässt eigentlich den Bundesrat im Stich mit dem Ganzen. Und vor allem wissen wir auch, welchen Einfluss die WHO hat und dass er eigentlich Experten von der ganzen Schweiz braucht, die würden mithelfen würden. Und vor allem auch aus der Bevölkerung. Ich meine, ich finde, es ist eine Art wie eine Entmündigung. Wir haben als Bürger gebracht, das nicht dazu zu sagen, obwohl wir der Souverän sind.
Aber Herr Meister, darf ich Sie da schnell bremsen? Weil wir haben ja jetzt gerade in zwei Wochen haben wir etwas zu sagen. Wir können nämlich abstimmen. Aber ich möchte, das Parlament ist jetzt da in dem Sinne dieser Sendung nicht vertreten. Wir haben auch keine Parlamentarierinnen oder Parlamentarier da. Aber was Sie ja in Ihrer Ausführung auch erwähnt haben, eben, Sie finden, dass Gesetz gibt im Bundesrat zu viel Macht. Und der Lukas Engelberger setzt sich, Gesundheitsdirektor von Basel-Stadt und Präsident von der GDK, von der Konferenz der Gesundheitsdirektoren, setzt sich für das Gesetz ein. Herr Engelberger, wollen Sie im Bundesrat zu viel Macht geben?
Nein, um das geht es gar nicht. Wir Kantone und das sind die Kantonsregierungen insgesamt unterstützen das Gesetz, weil es auch uns die notwendigen Instrumente gibt, eben um in der Krise gut reagieren zu können. Es stimmt ja nicht, dass sich das Parlament mit dem entmachten tut. Das Parlament hat immer noch das Recht, das Gesetz jederzeit nach seinen Regeln auch wieder zu ändern. Insofern gibt es auch in dem Sinn ein Controlling hier durch das Parlament. Im Übrigen ist der Artikel, der die Rechtsgrundlage ist für das Covid-Zertifikat, im Parlament entstanden. Das ist etwas, das das Parlament eingebracht hat, das im Parlament Form angenommen hat, das Parlament gestaltet hat. Mir dünkt es, dass die Kritik nicht berechtigt ist.
Vielleicht gehen wir noch zum Ende, weil das ist etwas, was Sie auch am Anfang aufgezählt haben, eben zu viel Macht für den Bundesrat. Also wie äußert sich das? Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen. Wieso gibt das Gesetz im Bundesrat zu viel Macht?
Es ist der Artikel 1a, wo es heisst, der Bundesrat leitet Kriterien und Richtwerte für die Einschränkungen und Erleichterungen fest, oder? Und also er kann allein entscheiden über Verschärfungen oder Lockerungen von den Massnahmen, oder? Und wenn wir jetzt sehen, die Politik vom Bundesrat basiert einfach nicht auf Fakten. Wir haben jetzt alle Ampeln auf Grün, wir haben eine sehr tiefe Auslastung von den Spitälern und gleich wird wieder verschärft, oder? Und gut, es ist einfach auch unglaubwürdig, wenn er eben im Frühling behauptet oder sagt, wir tun dann dass keine Zugangsbeschränkungen machen und dann führt das Zertifikat.
Ganz kurz, Herr Engelberger.
Ja, Herr Ender, Sie haben jetzt auch mehrfach gesagt, alle Ampeln sind auf Grün und ich finde so eine Aussage heute fahrlässig. Wir sehen, in welcher Dynamik wir sind. Es stecken sich mehr Leute an, jeden Tag, und auch in den Spitälern nimmt es zu. Wir wissen vom letzten Jahr, wir wissen von der Zeit nach den Sommerferien, dass das wird zur Folge haben, dass auch unsere Intensivstationen stärker belastet sind. Wir können auf Deutschland oder Österreich schauen, wo schon in dramatischerer Situation sind. Man kann einfach nicht mit gutem Gewissen heute sagen, alle Ampeln sind auf Grün.
Also, ich bedanke mich beim Herrn Meister, der angerufen hat. Merci, dass Sie das eingebracht haben. Und auf dem Online-Kanal bei der Angela Wagner von der Online-Redaktion ist eine Frage reingekommen.
Ja, und zwar von Brigitte Grafe. Und bei ihr geht es eben auch um den Punkt bezüglich Macht vom Bundesrat. Und zwar hat sie eine konkrete Frage zum Gesetz. Und zwar fragt sie sich, wie lange das denn das gültig bleibt. Und sie fragt sich auch, ob in diesem Fall nur der Bundesrat über eine Aufhebung können entscheiden
kann. Das ist ja, wie Herr Ender es erwähnt hat, eben dem Artikel 1a. Der Bundesrat legt die Kriterien und Richtwerte fest. Lukas Engelberger, die Frage ist eben, wie lange gilt denn das?
Die wesentlichen Sachen, also insbesondere jetzt das Zertifikat, sind befristet auf Ende 2022. Im Detail ist es ein bisschen komplizierter. Die unterschiedlichen Artikel haben auch unterschiedliche Fristen. Aber das ganze Gesetz ist vorübergehend, oder? Ist für die Zeit, wo wir jetzt in dieser Covid-19-Krise inne sind.
Also ich möchte noch schnell auf das vorher zurück, was Sie gesagt haben. Ich finde es verrückt, wenn Sie sagen, man darf jetzt nicht sagen, dass die Ampeln auf Grün sind. Entschuldigung, das Ampelsystem hat der Bund eingeführt. Und wenn die auf Grün sind, dann sind die einfach auf Grün. Ich finde es verrückt, dass man immer dramatisiert und Panik schiebt. Das ist einfach das Falsche. Man sollte Vertrauen geben. Man sollte sagen, unser Gesundheitssystem funktioniert. Wir haben keine Überlastung. Das ist einfach nicht so. Das zeigt Bundes Statistik vom Bundesamt für Gesundheit. Und da wäre es einfach wichtig, dass man Vertrauen schafft und nicht immer nur Panik macht und den Leuten Angst macht. Wir sehen ja, zum Beispiel Kinderspital Zürich hat dieses Jahr gesagt, sie haben doppelt so viele Einlieferungen von Jugendlichen nach einem Suizidversuch. Wir haben Psychiatrien, die voll sind. Oder? Die Massnahmen verursachen auch riesige Schäden. Oder? Wir haben 50'000 Arbeitsplätze verloren in der Gastronomie letztes Jahr. Und von dem muss man einfach auch reden. Und nicht immer nur Panik schieben.
Machen Sie Panik, Herr Engelberger?
Nein, überhaupt nicht. Wir gehen das Ganze in der Schweiz, ja, gerade jetzt auch, wenn Sie vergleichen mit anderen Ländern, gehen wir das Ganze ja relativ gemächlich an. Aber wir müssen dann doch handeln, wenn die Gefahren kommen. Und die Gefahren kommen nicht von den Massnahmen, sie kommen effektiv von der Pandemie. Ich weiss nicht, ob Sie keine Erinnerung haben an die Bilder aus Bergamo im Frühling vom letzten Jahr. Ich finde auch irgendwo die Haltung nicht respektvoll gegenüber all den Leuten, die jemanden verloren haben. Über 10'000 Menschen sind gestorben in der Schweiz an Covid-19. Mir denkt, da wird verniedlicht. Und
gut, ich werde wieder auf die Gesetzesdiskussion. Nein, da muss ich jetzt unterbrechen. Und zwar ist das eine Hörerdiskussion, wo man sich melden kann. Und der Erwin Schudl hat sich gemeldet. Er ruft da aus Dienhard im Kanton Zürich. Guten Abend.
Guten Abend miteinander.
Also,
ich habe 3 Fragen an Herrn Engelberger.
Ui, gerade 3. Fangen Sie mal mit einer an.
Nein, es geht ganz schnell. Und ich bin natürlich auch der Meinung, in der Presse und vom Bund und vom Bundesamt für Gesundheit wird Panik gemacht. Erstens, warum wird in der Schweiz nicht endlich ein Totimpfstoff, wie die herkömmlichen gewesen sind, zugelassen? Weil auch der Herr Engelberger weiss nicht, was mRNA für Langzeitfolgen wird haben. Zweitens.
Entschuldigung, lassen wir ihn doch schnell antworten. Weil
ja,
sonst...
es gehört eben zu, warum werden nicht endlich Medikamente auch mit dem Notfall für Zulassung zugelassen, wo man weiss, dass sie wirksam sind. Zum Beispiel haben wir in Bellinzona als Labor UMAPS Biomed, wo eine Zulassung versucht zu erreichen, die im Ausland schon hat, nur in der Schweiz verzögert. Es wird bremsen, dass man also
gut, und die dritte Frage, wenn Sie schon alles aufs Mal
wollen. Die dritte Frage ist, warum werden die Hausärzte nicht in die Pflicht genommen, wenn jemand erste Symptome hat, sofort mit Medikamenten anzufangen, dass man Hospitalisierungen vermeiden kann und die schweren Verläufe auf der IPS landet? Es ist bewiesen, dass man das kann, aber der Bund und das BAG und der Herr Engelberger sagen über diese Sachen kein Wort.
Lassen wir ihn doch antworten.
Ja, es ist nicht ganz so viel bewiesen, wie Sie meinen. Der Impfstoff, den Sie wahrscheinlich darauf hoffen, befindet sich im Zulassungsverfahren. Das ist aber ein Verfahren, wo natürlich Wirksamkeit und Sicherheit getestet wird. Oder? Und da ist man offenbar noch nicht so weit. Ich bin jetzt nicht sicher, was an einzelnen formellen Schritten schon gemacht worden ist für den Impfstoff Novavax, ob formell schon Zulassung beantragt ist oder in welchem Stadium genau vom Verfahren das ist. Aber Swissmedic, das kann ich Ihnen sagen, ich bin dort auch im Institutsrat, möchte das hier offenlegen, macht alles, um diese Verfahren rasch abzuwickeln, aber mit der nötigen Professionalität, weil man kann einen Impfstoff nur zulassen, wenn man genügend Sicherheit hat für die Wirksamkeit und eben auch für die Sicherheit, insbesondere was Nebenwirkungen anbelangt. Bei dem Medikament ist man längst nicht so weit, wie Sie jetzt meinen. Es gibt so beschleunigte Möglichkeiten, Medikamente anzuwenden. Die Schweiz hat auch gekauft Medikamente, die für Kranke jetzt verwendet werden. Aber man ist noch nicht so weit, dass man das flächendeckend einsetzen kann. Und vor allem noch nicht so weit, dass man das flächendeckend einsetzen kann bei Leuten, die sich erst gerade angesteckt haben, also die früh in diesem Verlauf stehen. Das wäre schön, selbstverständlich. Glauben Sie mir, ich würde das auch begrüßen, wenn es so etwas gibt, wie es damals gegen Grippe gegeben hat, aber wir sind aktuell leider noch nicht so weit.
Also, Herr Schudl, danke für Ihre Fragen. Die haben jetzt nicht gerade direkt mit dem Covid-Gesetz zu tun, aber es ist immer gut, wenn man Fragen den Leuten stellen kann, die sie hoffentlich dann auch beantworten. Merci, dass Sie angerufen haben. Jetzt will ich noch mal zurückkommen zu dem Gesetz. In zwei Wochen stimmen wir über das ab. Was ist, wenn es ein Nein gibt? Über das haben wir ganz am Anfang schon kurz geredet. Es ist ja so, dass das Zertifikat, das so umstritten ist, das dient einem ja auch, dass man zum Beispiel ins Ausland reisen kann. Wenn jetzt das Gesetz abgelehnt wird, dann wird das Zertifikat irgendwann nicht mehr erneuert. Es läuft aus. Wie mache ich denn Ferien im Ausland, wo so ein Zertifikat verlangt wird?
Das ist ganz einfach. Also erstens kann das Zertifikat weiterhin ausgestellt werden, freiwillig, auch bei einem Nein. Und andererseits wissen wir, das Zertifikat gilt sowieso nur in Europa. Und auch in Europa gibt es viele Länder, wo man einen negativen Test muss vorweisen muss, wo das Zertifikat gar nicht interessiert. Und außerhalb von Europa müssen sie sowieso entweder einen Impfnachweis bringen oder einen negativen Test. Also man kann in jedes Land reisen von dieser Welt, auch ohne Zertifikat.
Sehen Sie das gleich, Herr Engelberger? Ist das für die Bevölkerung überhaupt kein Problem für die Ferien, auch ohne Zertifikat?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Zuerst muss man sagen, bei einem Nein würde ich dann im März, am 20. März, auch die Rechtsgrundlage entfallen. Der Bund könnte so Zertifikat nicht mehr ausstellen. Und mit dem wäre die Reisefähigkeit vor allem in Europa wesentlich eingeschränkt. Und die Leute könnten vor allem auch weniger planen, was ihre Reise anbelangt. Sie wüssten dann nicht, ob doch noch irgendwie da eine Erleichterung kommt, vielleicht im nächsten Frühlingssommer oder nicht. Also man würde hier der Schweizer Wirtschaft und all denen, die auch auf die Reise angewiesen sind, wirklich einen Schaden zufügen.
Nur mal eine Frage ganz zum Schluss, nämlich zu dem Zertifikat. Wenn es ein Nein gibt, fällt eben das Zertifikat weg. Jetzt ist es so, die Leute, die Konzerte organisieren oder sonst Grossanlässe, die wissen, mit dem Zertifikat kann ich planen, da kann ich meinen meinen Anlass durchführen. Herr Ender, was ist denn, wie müssen die das machen, wenn das Zertifikat nicht mehr gilt?
Also wir wissen, dass auch das Zertifikat riesige wirtschaftliche Schäden verursacht. Wir haben eine Umfrage von Gastro Suisse, wo ganz klar herausgekommen ist, 81% der Betriebe haben Einbussen wegen dem Zertifikat. Also das
wir haben jetzt von Grossanlässen und von den Hotels geredet. Also eben, wenn ich ein Festival, kann ich das heute, oder ein Schwingfest, kann ich das heute mit dem Zertifikat so durchführen. Ohne Zertifikat, wie ist denn das machbar?
Ja, von uns aus gesehen braucht es das Zertifikat nicht. Wir sehen einfach momentan die Gefahr nicht, wo da immer eben Panikartig geschürt wird. Ich glaube, auch sonst könnten so Anlässe problemlos durchgeführt werden, vor allem von außen, wenn man schaut und man einfach weiss, es gibt eigentlich praktisch keine Ansteckungen im wenn es draußen ist. Oder, und das ist einfach eine massive Einschränkung. Und,
Herr Engelberger, zu den Grossanlässen, wie sehen Sie das?
Ja, auch das sehe ich ganz anders. Und zwar nicht nur jetzt aus der Sicht von Veranstaltern, sondern auch aus der Sicht von Behörden. Wir tun ja die Veranstaltungen genehmigen über 1000, oder? Nur dann können sie stattfinden und die finden dann statt mit dem Zertifikat. Und wir können jetzt wegen dem Covid-19-Gesetz die Veranstaltungen auch auf eine Art versichern. Es gibt den Schutzschirm, wo Bund und Kanton Geld zur Verfügung stellen, dass so Veranstaltungen auch könnten entschädigt werden, falls sie dann doch müssen abgesagt werden. Gut. Und das System könnten wir nicht mehr fahren, wenn wir das Gesetz nicht hätten, wenn es das Zertifikat nicht mehr gäbe, dann muss ich sagen, es hätte einfach sehr viel weniger Möglichkeiten, so Veranstaltungen überhaupt zuzulassen.
Josef Ender, Sie haben noch eine Möglichkeit, ein letztes Mal zu sagen, warum, ganz kurz, soll die Bevölkerung in 2 Wochen Nein stimmen zu dem Gesetz?
Also wir haben noch einen wichtigen Punkt ganz vergessen. Es werden immer wieder die finanziellen Unterstützungen ins Feld geführt. Auch der Bundesrat hat dort Falschmeldungen verbreitet. Die finanziellen Hilfen, die laufen sowieso Ende 21 oder Ende 22 aus. Egal, bei einem Ja oder Nein. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht um finanzielle Hilfe. Es geht um Diskriminierung. Gut. Es geht um Zweiklassengesellschaft.
Lukas Engelberger, auch Sie haben noch Gelegenheit für ein kurzes Schlussvotum. Warum ein Ja am 28. November?
Also es sind sehr wohl finanzielle Hilfen auch in dieser Gesetzesrevision verlängert worden. Das ist aber nicht unbedingt der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, dass wir Bund und Kantone Instrumente brauchen, weiterhin brauchen, um eben auf die Pandemie jetzt richtig reagieren zu können. Wir sind hier gerade auch im internationalen Vergleich nicht schlecht unterwegs und wir wollen jetzt diese Möglichkeiten nicht verlieren.
Lukas Engelberger, Josef Ender, danke vielmals für das Gespräch.
Dankeschön.
SRF 1 Forum.
Das ist Diskussionssendung Forum zu der Abstimmung über das Covid.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.